Das letzte Mal und das vorletzte Mal haben wir etwas gehört darüber, dass die Leute zusammengeströmt sind, als Jesus da war. In Kapernaum, am See Genezareth, in Galiläa, wo immer er sich zeigen ließ, strömten die Leute zusammen. Darüber berichtet das Markus-Evangelium im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel. Und davon soll auch jetzt die Rede sein. Ich lese einige Verse aus dem dritten Kapitel des Markus-Evangeliums. In den Versen 20, 21, da heißt es: Und er, Jesus, kommt in ein Haus. Und wieder kommt die Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Er ist verrückt. Er ist übergeschnappt. Ja, er ist nicht mehr zurechnungsfähig. Also wieder einmal kommt Jesus nach Kapernaum oder wo auch immer das ist. Sie haben nicht einmal Zeit zu essen und seine Angehörigen, das heißt also die Familie des Josef und der Maria, sie kommen zu ihm, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Was ist bloß los mit ihm, werden sie sich gefragt haben. Er ist übergeschnappt, wir verstehen nicht, was er tut. Warum kommen sie? Sie wollen, dass er wieder nach Hause kommt. Das wird die Absicht gewesen sein. Junge, komm nach Hause, das wird die Losung gewesen sein. Wir brauchen dich. Und wir wollen, dass du wieder Boden unter die Füße kriegst. Denn offenbar hast du diesen Boden verloren. Was werfen die Angehörigen ihm vor? Das steht natürlich hier nicht drin. Aber meine Überlegungen, meine Fantasie ist etwas angeregt worden. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was haben sie ihm wohl vorgeworfen? Warum sind sie wohl der Meinung, er sei von Sinnen? Mir sind drei Möglichkeiten eingefallen. Erstens, Jesus ist von zu Hause davon und hat die Verantwortung, die er eigentlich hat, dem Vater, der Mutter gegenüber, der Familie gegenüber, auch dem Betrieb des Vaters einfach vergessen. Also der Vater, Josef, hat so ein kleines Baugeschäft gehabt, so muss man das heute wohl sagen. Und Jesus war der älteste Sohn, er hätte das übernehmen können. Er war verantwortlich natürlich, auch diesen Betrieb weiterzuführen. Und Jesus war gut materiell abgesichert in diesem Betrieb. Das hat er aufgegeben. Eltern, ich spreche aus eigener Erfahrung, haben immer ein Interesse daran, dass ihre Kinder gut materiell abgesichert sind. Dass sie also einen Beruf ergreifen, der einigermaßen einen ernährt und dass sie also Ausbildung machen und was weiß ich noch alles. Und dass sie möglichst einen Weg einschlagen, der sicher ist, der materiell abgesichert ist. Jesus hat einen Weg eingeschlagen, der nicht materiell abgesichert war. Als Wanderprediger durch das Land zu ziehen, ohne eine feste Bleibe, das war eine höchst unsichere Sache. Er ist von Sinnen. Was fällt ihm bloß ein? Eine erste Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, Jesus begibt sich in eine schwierige Situation. Es war abzusehen, dass er in Konflikt gerät mit den Führern des Landes, mit den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Das hat sich angebahnt in den Gesprächen, die vorher auch schon berichtet worden sind. Er gerät in einen Konflikt, er gerät in eine Auseinandersetzung und er wird sie nicht gewinnen können. Die anderen sind stärker. Was fällt ihm wohl ein? Er ist von Sinnen. Und dann eine dritte Möglichkeit. Er lässt sich ein auf eine sehr zweifelhafte Gesellschaft, auf sehr zweifelhafte Typen, mit einem Steuereinnehmer, der in einem sehr schlechten Ruf steht, mit einem Mann, der als fanatischer Nationalist bekannt war. Man wusste nie, zu welchen Gewalttaten dieser Mann, also ein Zelot, in der Lage sein würde. Und dann würden die Römer eingreifen. Auch da war Jesus in höchster Gefahr. Also, es gab viele Gründe für den Vorwurf, er ist von Sinnen. Er ist schlichtweg verrückt. Und wir können diesen Gedanken ein bisschen weiterführen und können sagen, jeder, der sich zu Jesus hält, steht in der Gefahr, dass ihm das Gleiche passiert. Dass er als verrückt angesehen wird und dass man von ihm sagt, er ist von Sinnen. das ist ein erster Punkt, der mir eingefallen ist zu diesem Text, die Gefolgsleute von Jesus gelten manchmal als verrückt, gelten manchmal als Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren haben, die nicht mehr ganz bei Sinnen sind. Sie tun etwas, was man üblicherweise nicht tut. Sie fallen schlichtweg aus dem Rahmen. Sie geben möglicherweise materielle Sicherheiten auf. Jesus sagt zu seinen Jüngern, zu denen, die in seinem Gefolge durch das Land gezogen sind, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und das gilt dann auch für diejenigen, die ihm nachfolgen. Möglicherweise geben sie manche materielle Sicherheit auf. Oder wir können an ein Wort denken, das Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther. Er sagt, wir sind wie Abschaum, wie Kehricht. Wir werden geachtet wie Dreck. Ein Ausschuss. Wer sich um Jesus hält, der fällt also aus dem Rahmen. Er verzichtet auf bestimmte Sicherheiten und er tut möglicherweise etwas, was als absolut unvernünftig gilt. Ein Wort noch zu den materiellen Sicherheiten. Ich kenne die Kirstin Harms. Kirstin Harms ist ausgebildete Agraringenieurin, soweit ich das weiß. Ja, sie ist in Afghanistan tätig, also sie ist Mitglied der Baptistengemeinde hier und sie hat immer wieder Heimaturlaub, da sehen wir sie und sie schreibt immer Rundbriefe aus Afghanistan. Sie ist dort in einem Projekt, einem Beratungsprojekt, einem landwirtschaftlichen Beratungsprojekt. In einem ihrer Briefe war Folgendes zu lesen. Ich hatte einen sehr fähigen, vertrauenswürdigen Mitarbeiter, ich war wirklich stolz auf ihn. Kürzlich ist er erschossen worden. Der Vorgesetzte ist entführt worden. Nach einiger Zeit hat man seine Leiche wiedergefunden. Ein anderer ist mit seinem Wagen unterwegs gewesen und ist auf eine Mine gefahren und in die Luft gesprengt worden. Ein sehr fähiger Mitarbeiter war im Ministerium, in der Hauptstadt des Landes Afghanistan. Er hat sich deutlich geäußert gegen die Korruption in diesem Ministerium. Man hat ihn erschossen wiedergefunden. Das sind tägliche Erfahrungen. Sie schreibt, alles lebt in Angst und Furcht und niemand weiß, ob er den nächsten Tag erlebt. Gut, da ist also eine Frau, die natürlich auch eine andere Möglichkeit gehabt hätte, einen anderen Berufsweg. Ja, warum geht sie nach Afghanistan? Warum wählt sie keinen sicheren Job? Warum tut sie etwas, was man normalerweise nicht tut, was niemand tut, der auf seine eigene Sicherheit bedacht ist? Kirstin Harms ist Christin. Sie ist überzeugt, dass das ihr Weg ist, den Gott ihr gezeigt hat, dass sie diese Arbeit tun soll. Nicht, dass sie also Missionarin wird, also das ist völlig ausgeschlossen, natürlich irgendetwas zum Glauben zu sagen. Nein, sie arbeitet als Agraringenieurin und ist dabei, also landwirtschaftliche Beratungsprojekte aufzubauen, eine Milchwirtschaft, Obstbau und so weiter. Das ist sicher eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Sie tut das aus ihrer christlichen Motivation heraus. Ja, wer sich zu Jesus hält, der gilt möglicherweise für verrückt. Ein anderes Beispiel. Es ist ein Beispiel, das aus der Bürgerrechtsbewegung der USA aus den 60er Jahren stammt. John Lewis war ein Gefolgsmann von Martin Luther King. Man hat mit ihm diese Demonstrationen mitorganisiert, ist auf diesen Demonstrationen dabei gewesen. John Lewis ist dann später Senator geworden in Washington. Und über ihn heißt es folgendermaßen. Als Student in Nashville, Tennessee, trommelte er 1958 junge Leute für einen Workshop zusammen. Stundenlang haben sie einander in den Räumen einer Kirche beleidigt, bespuckt, an den Haaren gezogen oder zu Boden geworfen. Woche für Woche, Monat für Monat. Manchmal, wenn einer der wenigen weißen Mitstreiter dran war, sich als Nigger demütigen zu lassen, mussten alle lachen. Aber meistens war es ein diszipliniertes Training in der Kunst des niemals Zurückschlagens. Einige haben es nicht hinbekommen, nicht einmal im Rollenspiel, und verließen die Gruppe im Zorn. John Lewis und viele Freunde aber blieben bei der Sache und bändigten ihre Wut. Nach gut einem Jahr sahen sie sich dafür gerüstet, dem wahren Mob entgegenzutreten. Das heißt also, sich dem zu stellen, was sie auf der Straße zu erwarten hatten bei diesen Demonstrationen, ja, bespuckt zu werden, an den Haaren gezogen zu werden oder Schlimmeres. Warum schließen sich Leute in eine Kirche ein und machen so etwas? Schlagen sich gegenseitig und üben sich im Nicht-Zurückschlagen, beleidigen sich und üben sich darin, nicht zurückzuschlagen. Sind die Leute verrückt? Ja, sie, natürlich. So kann man sagen. Sie handeln so wie Friedensstifter, von denen Jesus in der Bergpredigt gesprochen hat. Friedensstifter, ja, die auch die rechte Backe hinhalten, wenn man auch auf die linke schlägt. Und wir wissen, dass dieser gewaltfreie Widerstand einiges bewirkt hat in den Vereinigten Staaten. Leute, die verrückt sind. Ich denke, man wird manchmal wohl etwas anderes machen als das, was normalerweise getan wird, wenn man sich zu Jesus hält. Hin und wieder gilt man wohl dann als jemand, der von Sinnen ist, der nicht so ganz normal tickt. Ich will nicht sagen, dass das ein Prinzip ist und dass wir alle natürlich irgendwie übergeschnappt sein müssten. Nein, das ist nicht ein Prinzip, aber es könnte sein, dass hin und wieder wir in eine Situation kommen, in der es darum geht, dann, wenn wir uns zu Jesus halten, etwas anderes zutut, als das, was man normalerweise tut, als das, was als vernünftig gilt. Nicht als Prinzip, aber wie gesagt, als etwas, was hin und wieder eintreten kann, wenn wir uns zu Jesus halten. Also, wenn man andere Maßstäbe gelten lässt für sich und sie beachtet, nämlich Gottes Maßstäbe, und wenn man sie verfolgt, dann schwimmt man eben nicht im Strom der öffentlichen Meinung, im Strom der Normalität. Man weicht davon ab und das kann durchaus den Vorwurf Vorwurf eintragen, man sei etwas von Sünden, man sei nicht mehr ganz bei Trost. Aber zurück zum Text. Von den Angehörigen ist die Rede, und die Angehörigen, das ist die Mutter und das sind die Brüder von Jesus, und sie stehen draußen vor einem Haus, und ich lese jetzt noch mal ein paar weitere Verse aus diesem dritten Kapitel. Also, die Angehörigen hörten, so habe ich gelesen, sie gingen los, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und dann heißt es, und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, um Jesus her, und sie sagten zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, der ist meine Schwester, der gehört zu mir. Es geht also um den Willen Gottes. Das ist ein zweiter Punkt, den ich hier erwähnen möchte. Also der erste Punkt, die Gefolgsleute von Jesus gelten manchmal als von Sinn, als verrückt. Der zweite Punkt, Gottes Willen tun, das ist heilsam. Gottes Willen tun, das ist heilsam. Wer den Willen Gottes tut, sagt Jesus, der gehört zu mir, Bruder und Schwester. Den Willen Gottes tun ist heilsam. Die Grundfrage jeder Ethik lautet, was sollen wir tun? Die berühmte Frage, die Immanuel Kant gestellt hat. Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Worauf können wir hoffen? Also was sollen wir tun, ist eine der berühmten Fragen, die Grundfrage jeder Ethik. Und Kant hat auch natürlich eine Antwort auf diese Frage gegeben, sehr vereinfacht gesagt. Nach Kant soll ich das tun, was mir mein an die Vernunft gebundene Wille sagt, was mir mein Wille sagt, der an die Vernunft gebunden ist, mein Wille. Er richtet sich an Maßstäbe der Vernunft, und zur Vernunft gehört natürlich auch die Sittlichkeit, also ein sittliches, ein ethisch an, angemessenes Verhalten zueinander. Das sehe ich ein, wenn ich vernünftig bin. Wenn ich vernünftig bin, dann ist mein Wille motiviert, auch sittlich zu handeln. Da brauche ich keinen fremden Willen. Denn wenn ich einem fremden Willen folge, dann bin ich unmündig. Nach dem berühmten Wort von Kant bedeutet Aufklärung den Ausgang von der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und unmündig ist es, einem fremden Willen zu folgen. Und fremd wäre hier Gottes Wille. Jesus sagt, wer meinen Willen tut. Also, sind Christen unmündig? Sind Christen unmündig, wenn sie den Willen Jesu befolgen? Jesus sagt, wer meinen Willen tut, der gehört zu mir. Also, machen sich Christen unmündig? Stellen wir uns mal zwei Menschen vor, die sich lieben. Und die dieser Liebe eine verbindliche, rechtlich verbindliche Form geben, sie haben geheiratet. Und nun sagt die Frau zu ihrem Mann, ich möchte nicht, dass du diese Aufgabe übernimmst. Du überforderst dich damit. Das macht dich und macht uns krank, sagt die Frau zu ihrem Mann. Also der Wille der Frau ist klar. Ist dieser Wille der Frau ein fremder Wille für den Mann? Die beiden lieben sich, die beiden sind verheiratet. Und wenn das so ist, dann werden sie das, was die Frau sagt, prüfen, sie werden darüber reden und sie werden dann zu einer Einigung kommen und möglicherweise wird der Mann einsehen, die Frau hat recht. Und er wird aus Liebe zu seiner Frau sagen, nein, das lasse ich, diese Aufgabe übernehme ich nicht, du hast recht. Da würde ich mir zu viel zumuten, das würde uns krank machen. Diese Belastung wäre für mich zu groß. Also, es wäre heilsam für diesen Mann, auf die Frau zu hören. Und das ist kein fremder Wille, es ist der Wille von einer Person, mit der er in Liebe verbunden ist. Der Wille dessen, der mich liebt, kann kein fremder Wille sein, der mich entmündigen würde, wenn ich ihn befolge. Der Wille einer Person, die mich liebt, ist auch mein eigener Wille. Es ist kein fremder Wille. Eine Person, die mich liebt. Und wenn wir über das Wesen Gottes nachdenken, dann können wir sagen, das Wesen Gottes ist Liebe. Liebe zu Menschen und Liebe zur Schöpfung. Und das sichtbarste Zeichen dieser Liebe ist Jesus. Es ist Liebe, wenn Jesus uns sagt, was sein Wille ist, Liebe zu uns. Es ist Liebe für uns und zu uns, Liebe, weil er das Beste für uns will und weil er uns von einer Überforderung, Überschätzung bewahren will. Wenn wir auf den Willen Jesu hören und diesen Willen tun, dann ist das auch eine Bewahrung vor einer Überschätzung, einer Überforderung, so wie wir uns das vorstellen im Verhältnis einer Frau und ihres Mannes. Also, Jesus bewahrt mich vor einer Überschätzung. Und deswegen ist sein Wille heilsamer für mich und gut für mich. Eine Überschätzung, und das kann man sich natürlich auch in unterschiedlicher Form vorstellen, einer seelischen Überforderung, Überschätzung, einer intellektuellen und einer beruflichen, einer seelischen Überschätzung, einer seelischen Überforderung. Ich bin eindeutig überfordert, wenn ich die Not aller Menschen, denen ich begegne oder auch denen ich nicht begegne, zu meiner eigenen Sache mache. Ich kann nicht das Leid dieser Welt auf meine Schultern nehmen. Manche Christen meinen das. Sie müssten das Leid aller Menschen oder der Menschen, denen sie begegnen, mittragen, aber das ist eine Überschätzung. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind nicht die Erlöser der Welt. Also, es gibt eine seelische Überforderung, man kann auch und sollte auch seelische Grenzen achten. Und ich denke, wenn wir auf den Willen Jesu achten, dann werden wir auch bewahrt vor einer solchen Überforderung. Jesus trägt die Sünde, die Not der Welt, aber nicht wir. Also, es gibt eine seelische Überforderung, es gibt eine berufliche Überforderung möglicherweise. Vor einiger Zeit war eine Notiz in der Zeitung zu lesen, über einen jungen Praktikanten, der im Finanzdistrikt in London tätig war, in irgendeiner Bank. Und der ist eines Tages tot aufgefunden worden in seinem Büro. Dann hat man nachgeforscht, was ist eigentlich los. Dann hat man also herausgefunden, also der hat nächtelang durchgearbeitet und sich aufgeputscht mit irgendwelchen Pillen, nur um mithalten zu können in diesem mörderischen Konkurrenzkampf im Finanzdistrikt in London. Er wollte mithalten, er wollte beruflich also ganz vorne sein. Er hat sich ruiniert, hat sein Leben geopfert, er hat sich überschätzt. Ich denke, wenn wir darauf achten, was Jesus von uns will, welche Prioritäten er hat für unser Leben, dann sind wir auch bewahrt vor beruflicher Überforderung. Gut, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, manchmal steht man in einem beruflichen Umfeld, in dem es ziemlich stressig zugeht, das ist schon wahr. Da wird man herausgefordert zu Höchstleistungen, aber man sieht dann auch immer wieder deutlich und klar, wo die Grenzen sind und wo man sagen kann oder sagen muss, nein, das lasse ich bleiben. Diese Berufung nehme ich nicht an, diesen Auftrag nehme ich nicht an, das ist zu viel, das lasse ich lieber bleiben, es wäre sehr reizvoll, es wäre karriereförderlich und so weiter, aber das ist zu viel, das geht nicht. Ich denke, das zeigt uns Jesus in einem vertrauensvollen Verhältnis zu ihm, wo solche Grenzen sind und wo wir solche Grenzen auch einhalten sollen. Der Wille Jesu bewahrt uns vor einer Überforderung, auch einer beruflichen Überforderung und einer intellektuellen Überforderung. Intellektuell gesehen, so wie das heute üblich ist, kann nur das als wirklich gelten, was man verstandesmäßig begreifen kann und deshalb auch in den Griff bekommt. Und alles andere, was man nicht verstandesmäßig begreifen kann und deswegen nicht in den Griff bekommt, gilt dann auch als unwirklich, als eine Einbildung. Und etwas, was als unwirklich gilt, als etwas, was nur die Einbildung also darstellt, das ist natürlich auch bedeutungslos. Gott kann man nicht intellektuell begreifen. Man kann ihn nicht in den Griff bekommen. Und deshalb gilt Gott als pure Einbildung, intellektuell gesehen. Das ist eine typische intellektuelle Selbstüberschätzung. Und Gottes Wille bewahrt uns auch vor einer solchen intellektuellen Selbstüberschätzung, nämlich nur das für wirklich und für uns als wichtig, als relevant anzusehen, was wir verstandesmäßig begreifen können und deswegen in den Griff bekommen. Nein, wichtig, relevant, wichtig für unser Leben ist auch vieles, was wir nicht begreifen, intellektuell begreifen können. Und ich denke, der Wille Gottes bewahrt uns auch vor dieser intellektuellen Selbstüberschätzung, einer beruflichen, einer seelischen und auch intellektuellen. Gut, Jesus sagt, wer meinen Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Tut. Also nicht nur meinen Willen hört, aufnimmt und zum Wissensinhalt macht, sondern den Willen tun. Wer meinen Willen tut. Wir werden also hier aufgefordert, dem zu folgen und das verbindlich auch für unser Leben anzusehen, was wir hören, als den Willen Jesu, als den Willen Gottes. Und wir werden aufgefordert, das umzusetzen in unsere Lebenspraxis. Darüber kann man sehr viel sagen. Ich will nur einen Punkt herausgreifen. Das Tun dessen, was wir hören, was Gott will und was Jesus uns übermittelt, hat immer etwas mit Verbindlichkeit zu tun, mit Verbindlichkeit. Und das ist natürlich auch etwas, was heute außerordentlich schwer zu praktizieren ist. Das liegt nicht im Trend der Zeit. Und vielleicht gilt man auch als etwas außergewöhnlich aus dem Rahmen gefallen, wenn man wirklich sich um Verbindlichkeit bemüht. Weil Unverbindlichkeit das Motto, das Zeichen unserer Zeit ist. Ein Beispiel. Da geben einige Leute sich Mühe, wir haben das ja auch eben gehört, eine Konferenz zu organisieren. Und sie geben Einladungen und verschicken Einladungen und so weiter. Und da steht auch drauf, bis wann man sich anmelden kann, sollte. Gut, und dann machen wir die Erfahrung, naja, da kommen so ein paar Anmeldungen. Und so zwei Tage vorher plötzlich, da kommen also einige, ja, und dann sagen auch einige wieder ab. Niemand will sich festlegen, ja, niemand will genau sagen, also ob er kommt oder nicht. Und es macht eine solche Konferenz ziemlich schwierig. Unverbindlichkeit, ein Zeichen, können wir schon unsere Zeit, oder? Natürlich liegt es im Trend der Zeit, wenn man unverbindlich auch zusammenlebt. Man weiß ja nicht, ob man nicht noch was Besseres findet. Also ich kenne einen jungen Mann, der lange Zeit mit einer Frau zusammengelebt hat. Die Eltern haben immer gesagt, warum heiratet ihr nicht? Hat er gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich noch was Besseres finde. Ja? Oh gut, und wenn man also ständig so denkt, ja, dann wird man wahrscheinlich das Beste in seinem Leben verpassen, nämlich eine verbindliche Partnerschaft. Und, vielleicht darf ich noch ein drittes Beispiel sagen, da wird eine Veranstaltung um 20 Uhr angekündigt. Um 20 Uhr sind 10 Leute im Saal. Um 5 nach 20 Uhr sind es 14 Leute, um 10 nach 20 Uhr sind es sogar so 16 Leute, um Viertel nach 20 Uhr sind es sogar so 30 Leute. Ein schönes Beispiel für Unverbindlichkeit. Sowas soll auch in christlichen Kreisen, selbst in Göttingen, vorkommen. Ich will das nicht näher präzisieren. Also Unverbindlichkeit, Verbindlichkeit. Ja? Den Willen Gottes tun, das bedeutet immer auch die Bereitschaft zur Verbindlichkeit. Die Bereitschaft, das zu tun, das heißt Bereitschaft, Bindungen einzugehen. Und das gilt möglicherweise als verrückt. Es entspricht nicht dem Trend der Zeit, denn im Trend der Zeit liegt einfach die Bindungslosigkeit, die Unverbindlichkeit. So, das wäre ein zweiter Punkt. Also, der zweite Punkt, es ist heilsam, den Willen Gottes zu tun. Ein dritter Punkt, Gottes Willen tun, das macht uns zu Jesu Geschwistern. Er sagt Jesu in diesem Wort, wer meinen Willen tut, der ist Bruder, Schwester, Mutter. Wir werden zu Jesu Geschwistern. Wir gehören zu ihm, zu seiner Familie, wenn wir seinen Willen tun. Wir gehören zu seiner Familie. Zur Familie Dei. Wir sind alle Gemeinschaftswesen, wir brauchen alle natürlich soziale Beziehungen, wir brauchen alle den Austausch mit anderen, wir brauchen die Gemeinschaft und wir brauchen vor allem als Christen die Gemeinschaft mit Menschen, die an Jesus glauben. Sie alle bilden diese Familie Dei, Familia Dei, also derer, die zu ihm gehören. Eine Familie von Gott begründet und die ihm gewidmet ist. Und als Glieder einer solchen Familie, einer Gemeinschaft, wir bilden eine solche Gemeinschaft, es gibt viele Gemeinschaften, wir alle gehören zu einer großen Gemeinschaft der Christen, sind wir Geschwister. Geschwister untereinander und Jesus nennt uns seine Geschwister. Das Wort Geschwister, Glaubensgeschwister, geht manchen Leuten sehr leicht über die Lippen. Ich habe manchmal etwas Hemmungen und finde das manchmal als gekünstelt, also wenn man sagt, Bruder Jakob, könntest du die Kohlen aus dem Keller holen? Ja? Dann ist das so eine Ausdrucksweise, die in frommen Kreisen ja manchmal üblich ist. Also jeder ist Bruder, jeder ist Schwester und so weiter. Also ich habe da ein bisschen Hemmungen, aber gut, das macht ja nichts. Also wir sind jedenfalls in einem tieferen Sinne durchaus Geschwister, auch wenn wir dieses Wort nicht ständig auf den Lippen führen. Wir sind es. Und weil wir uns als Geschwister erfahren, können wir uns gegenseitig ermutigen. Wir machen das ja auch immer am Dienstagabend. Das hilft uns. Das hilft uns, weil wir aus der Erfahrung anderer lernen und ja auch eben zur Kenntnis nehmen können, was Gott im Leben von Menschen tut, von anderen tut. Das ist ermutigend, das ist stimulierend, inspirierend. Also zur Familie Gottes zu gehören, zu seiner Familie zu gehören, das stärkt unseren Glauben, das brauchen wir. So, das sind ein paar Gedanken, drei Gedanken, die mir gekommen sind bei diesem Text. Ich will das nochmal zusammenfassen. Die Gefolgsleute von Jesus gelten manchmal als verrückt, manchmal. Nicht als Prinzip immer, aber es kann Situationen geben, wo wir herausgefordert sind, dann, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, etwas zu tun, was nicht so ganz normal ist. Die Gefolgsleute Jesu gelten manchmal als verrückt. Zweitens, es ist heilsam, Gottes Willen zu tun, denn das bewahrt uns vor einer Überschätzung. Und es gibt viele Formen einer solchen Überschätzung. Es ist heilsam, Gottes Willen zu tun. Und drittens, Gottes Wille zu tun macht uns zu Jesu Geschwistern. Damit gliedern wir uns ein in eine große Familie, die uns trägt, die uns begleitet und die uns stärkt.